Wir sind angekommen im dritten Teil der Big Show 738 von Sportradio 360. Beginnen mit Stefan Edel und Stefan der Voice Heinrich zur Formel 1. Danach Philipp Scheichler und Lukas Schweighofer zu den Männern im Skisport, Michi Dorfmeister zu den Frauen im Skisport im Anschluss und hinten raus noch Sigi Heinrich zum Biathlon. Big Show 738, Sportradio 360. Weiter geht es mit der Formel 1. Der Voice ist dabei geblieben und dazugekommen von Formel1.de, Stefan Edel. Grüß dich, Stefan.
Hallo, servus.
Das müsste jetzt der Jens eigentlich, Stefan, wieder anfangen, mit fortsetzen, das, was er in der letzten Woche gesagt hat, nämlich Verschwörungstheorien. Wie kann denn das überhaupt sein? Solch ein Ergebnis beim letzten Formel 1-Rennen, ist das denn möglich?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Verschwörungstheorie aufbringen möchte, aber was ich aufbringen möchte, ist doch der Hinweis, haben wir nicht in Brasilien gesagt, dass Max Verstappen durch diesen späten Boxenstopp, was in Brasilien oder in Mexiko, ich glaube in Brasilien war es, den er gemacht hat und den er nicht hätte machen müssen, dass er riskieren hätte müssen, Stefan Edel, dort draußen zu bleiben, dass er das Rennen gewinnen hätte können. Für mich ist das jetzt quasi, okay, McLaren, jetzt sind wir even, jetzt haben wir auch einen dummen taktischen Fehler gemacht, weil es ist unerklärbar, warum die nicht wenigstens ein Auto reingeholt haben, Stefan.
Ja, es ist schon erklärbar, weil sie ja nicht wollen, dass einer einen Vorteil hat, den der andere nicht hat. Also um die Gleichbehandlung zu wahren, konnten sie eigentlich das nicht aufsplitten. Und das ist die Krux, was wir das ganze Jahr schon predigen im Prinzip. Es funktioniert nicht. Du kannst diese Gleichmacherei nicht bis zum Ende durchziehen, weil das gibt der Sport, das gibt die Dynamik in einem Rennen einfach nicht her, dass am Ende beide pari dastehen. Und dass man nicht wenigstens gesagt hat, einen rüstet man um, liegt einfach daran, naja, wenn ich jetzt den Norris als zweiten quasi zum Boxenstopp schicke und nachher stellt sich raus, alle fahren rein und der Piastri wird nachher Dritter oder Vierter oder so, dann hat man den Piastri ja schön vors Schienbein getreten und den Schuh will man sich dann natürlich nicht anziehen. Das ist halt der Punkt. Und ich nehme das McLaren auch nicht ab, ehrlich gesagt, wenn sie sagen, sie sind davon ausgegangen, dass da sonst quasi kaum jemand reinfährt. Wenn alle anderen Teams unisono sagen, hey, uns war vollkommen klar, wenn da um Runde 7 was passiert, natürlich fahren wir da rein. Wir haben das rauf und runter besprochen und das war völlig offensichtlich. Und so ging es, glaube ich, auch allen Zuschauern, die einigermaßen frappiert waren. Aber das zeigt, glaube ich, auch nur, wie sehr McLaren mit Scheuklappen unterwegs ist und wie sehr sie sich einfach darauf konzentrieren, bloß nichts falsch zu machen. Und mein Kollege Kevin Herrmann hat das mit Angsthase verglichen quasi und hat gesagt, hey, das ist eine Haltung, bloß nichts falsch zu machen, das ist okay, das kann man so tun, aber auf der anderen Seite steht halt Max Verstappen, der Vollgas macht, ne? Völlig aggressiv, offensiv und McLaren versucht irgendwie da halbwegs gut aus der Nummer rauszukommen, aber vergisst halt da auf das Wesentliche zu achten, Rennen zu gewinnen. Und eine logische Strategie wäre gewesen, tatsächlich zu versuchen, wenigstens mit einem Auto dieses Rennen zu gewinnen, weil so haben sie es einfach nur verloren und hergeschenkt, aber nicht mal den Versuch unternommen, dieses Rennen zu gewinnen, obwohl der Speed besser war. Also das ist in jeglicher Hinsicht einfach nur strategisch sowas von in den Sand gesetzt. Und ich glaube wirklich, auch wenn das McLaren dementiert, es geht einfach darauf zurück, dass sie halt ihre Papaya-Rules haben und meinen, sie müssen das jetzt irgendwie auf Augenhöhe durchbringen, was aber halt leider unrealistisch ist.
The Voice, mich hat amüsiert, der Funkspruch, der dann kam. Lando Norris sagt, hätten wir ihm nicht nachreinfahren sollen. Und dann sagt, wer auch immer, aus der Box raus, no, he has lost all his flexibility now. Und da haben wir doch alle herzlich gelacht, weil das war dann die Defense, die aus der Box gekommen ist. Weil auch Sascha Roos und Ralf Schumacher haben sofort gesagt, naja, okay, der Verstappen gewinnt das Rennen jetzt, weil es nicht anders geht.
Ja, also, Rücken zur Wand. Also Druck im Kessel, Rücken zur Wand, wie du es auch formulieren willst. Sie stellen sich selber permanent ein Bein. Und insofern warst du ja auch mit deiner Verschwörungstheorie gar nicht so falsch. Ich meine, wir sind sehr dankbar. Der Stefan, für den bedeutet es zwar am Wochenende jetzt irrsinnig viel Arbeit, aber ein Finale jetzt zu haben, davon konnten wir Mitte der Saison im Sommer 2025 überhaupt nicht ausgehen, dass wir noch Kandidaten, und zwar sogar mehr als zwei haben, die tatsächlich um den Fahrer-WM-Titel in diesem Jahr kämpfen können. Nahezu auf Augenhöhe. Er war weit über 100 Punkte zurück, der Verstappen. Und es sah nichts danach aus, als würde der Sohn Comeback starten. Dass man allerdings ihn nie abschreiben darf, wissen wir. Das ist wie Marc Marquez, den darfst du auch nie abschreiben. egal ob er verletzt ist oder halb verletzt oder ein Ohr ihm abfällt oder ein halbes Bein angetackert ist, der gibt immer Attacke. Und genauso ist es bei Max. Natürlich ist es auch leichter, aggressiv agieren zu können, als zu verteidigen. Aber wir wissen es aus dem Fußball auch. Versuchst du eine zweite Halbzeit defensiv zu gestalten, weil du 1-0 vorne liegst, geht das meistens in die Hose. Und dieser Versuch tatsächlich von McLaren, diese absolute Gleichbehandlung, das hängt auch wohl fast schon ein bisschen, so habe ich den Eindruck, mit Trotz zusammen, weil man jetzt sagt bei Zac Brown und Andrea Stella, also wir haben es das ganze Jahr jetzt so gemacht, jetzt ziehen wir es auch durch. Sie haben aber Punkt um Punkt, Rennen für Rennen verloren. Und irgendwann werden sie jetzt vielleicht beim großen Finale am kommenden Wochenende, wir werden es erleben und werden mitfiebern, dann irgendwann doch entscheiden müssen, dass sie dann einen Stallorder machen und sagen, pass auf jetzt, Oscar, Lando, brauch jetzt deine Hilfe. Ich glaube, es wird nicht funktionieren und wir haben oft genug darüber diskutiert, diesen Ansatz, den man hat, der sehr löblich ist, aber der in der Praxis eben eigentlich noch nie funktioniert hat. Du musst irgendwann deine Jetons auf einen setzen, hätten sie viel früher machen können. Und so ist jetzt Max Verstappen für uns und für die Fans dankenswerterweise doch nochmal ins Spiel gekommen. Und man muss auch sagen, neben den Fehlern von McLaren ist der momentan in einer absolut brillanten Form. Und ich glaube, Stefan, da sind wir uns auch einig, so ein bisschen war auch die psychologische Unterstützung durch Dr. Helmut Marko, ihn mit dem Ferrari auf der Nordschleife fahren zu lassen. Da konnte er gleich wieder zeigen, was er drauf hat. Das hat ihm nochmal einen psychologischen Schub gegeben. Der ist noch elektrisierter zurückgekommen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals so gut war.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass ja dieses Nordschleifen-Abenteuer ihm nochmal so ein bisschen Schwung verliehen hat, weil er einfach dann gesagt hat, komm, jetzt erst recht. Aber dass McLaren ihm da so in die Karten spielt, das ist natürlich schon überraschend und in höchstem Maße töricht. Und wir wissen alle, ein Max Verstappen in Superform, der kann Dinge vollbringen. Und McLaren im anderen Stadium gewissermaßen, die gerade rumlaufen wie kopflose Hühner, da weiß halt auch nicht, was passiert. Ne? Also jetzt zu sagen, von wegen, ja, der Norris muss ja nur aufs Podium fahren, das ist richtig, rein theoretisch, rein rechnerisch würde das reichen. Aber in der aktuellen Situation nur aufs Podium zu fahren, bei einem McLaren-Team, das halt quasi fahrig ist, kann auch interessant werden, sage ich da nur. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass das jetzt so straightforward ist am Wochenende.
Und Abu Dhabi war ja schon oft für wirklich viel, viel Spektakel. Gut, wir erinnern uns an die letzten Jahre. Also nicht zuletzt vor 5 Jahren, als wir dieses ominöse Duell ja Hamilton gegen Verstappen hatten. Also es kann immer alles passieren. Und gerade auf so einer Rennstrecke, WM-Finale jetzt bei 1001 Nacht, es ist wirklich ein Märchen. Und Stefan, ich habe damit Mitte der Saison wirklich nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
Jetzt haben wir aber dieses angesprochene Finale damals, wer sich erinnern kann. Sergio Perez hat sich damals, ich glaube das einzige Mal, tatsächlich als wertvolles Mitglied des Red Bull Teams hervorgetan, indem er nämlich Lewis Hamilton in einer Art und Weise heruntergebremst hat. Alles noch im fairen Rahmen, aus meiner Sicht zumindest. Ja. Und Stefan Edel, jetzt weiß Yuki Tsunoda, im nächsten Jahr werde ich keinen Platz haben, höchstwahrscheinlich in der Formel 1. Kann er, wenn überhaupt, kann Yuki Tsunoda, außer dass er vielleicht beim Überrunden durch Lando Norris eben diesen abschießt, was wir überhaupt nicht hoffen wollen, aber kann Yuki Tsunoda überhaupt eine Rolle spielen, so wie es damals Sergio Perez gespielt hat?
Kann er schon. Es gibt ein paar strategische Möglichkeiten. Also ich gehe schwer davon aus, dass man den Tsunoda zum Beispiel beim Start auf harte Reifen setzt, egal wo der steht im Qualifying, dass der möglichst lange auf der Strecke bleiben kann, um dann möglicherweise irgendwann die Führung zu übernehmen, um dann, wenn der Verstappen in der Box ist zum Beispiel, den Norris halt einzubremsen. Und das kann schon reichen, dass das wirklich ein paar Kurven sind nur, vielleicht eine Gerade, vielleicht 1-2 Runden und dann einfach so ein bisschen dem Max Verstappen einen Puffer zu geben, sollte der den brauchen. Also das wäre auch völlig legal, das wäre auch völlig in Ordnung, das wäre ungefähr das, was der Perez damals gemacht hat mit dem Hamilton. Diese Möglichkeit gibt's und die gibt's auch unabhängig davon, wo er jetzt genau steht in der Startaufstellung. Aber das Beste wäre natürlich, der Tsunoda würde so vorne mitfahren können, dass er direkt den McLaren Punkte wegnehmen kann. Also sprich, wenn zum Beispiel jetzt Verstappen dieses Rennen gewinnen sollte und der Tsunoda hätte genug Speed für Platz 2, wäre das schon mal nicht schlecht. Dann müsste der Lando Norris nämlich das bestmögliche Ergebnis danach einfahren, Dritter werden. Und dann könnte man natürlich auch sagen, aus Red Bull-Sicht, das wäre ja wünschenswert, wenn der Piastri Dritter wäre und der Norris Vierter, weil dann müssen sie Stallregie machen, um den Titel zu holen. Aber ob der Piastri dann da mitspielen würde, also ist viel Konjunktiv und so, ne? Aber wenn der Tsunoda halt einen Platz da vorne schon mal belegen würde, das wäre halt schon mal noch eine Hilfe, dass halt McLaren nochmal in Probleme gerät. Und wir wissen es nicht. Es kann auch gut sein, dass Mercedes da vorne mitspielt oder Ferrari vielleicht auch wieder einen Sahnetag hat. Also es ist nicht so, dass da McLaren einfach in den Horizont reinfährt, glaube ich. Also ist schon ein bisschen Spannung drin.
Sonnenuntergang reitet, genau. Sehr schönes Bild, Lucky Luke.
Ja, ja. Und I'm a poor lonesome cowboy wird dann irgendjemand genau. singen. Irgendjemand wird lonesome sein und jemand anderer wird dann feiern. Jetzt hast du The Voice davor schon einen neuen Fahrer, den zweiten Fahrer für die Racing Bulls im kommenden Jahr, den Herrn Lindblad angesprochen. Wo kommt denn der her, The Voice?
Er kommt aus der Formel 2, aber man muss sagen, das ist schon ein außergewöhnliches Talent, denn der ist wirklich im Sauseschritt durchgegangen. Wir haben im Grunde bei vielen Fahrern gesehen, dass tatsächlich, wenn du neu in eine Serie einsteigst, brauchst du ein, zwei Jahre, das erste Jahr vielleicht tatsächlich Reifen kennenlernen, Team kennenlernen, Strecken kennenlernen, Chassis kennenlernen, dich mit dem Team, dem Ingenieur zusammenbauen und am zweiten Jahr kannst du um Top-Ergebnisse fahren. Das ist eigentlich der reguläre Schritt. Aber wir haben so Leute gehabt, tatsächlich wie George Russell, wie Lando Norris, wie Oscar Piastri, die halt im Sauseschritt die unteren Kategorien durchlaufen haben. Mick Schumacher hat immer 2 bis 3 Jahre gebraucht, bis er dann gut war. Andere machen es schneller. Und der Arvid Lindblad ist auch einer, der im Sauseschritt. Der hat sein erstes Formel-3-Rennen, da dann schon unterstützt in jungen Jahren von Red Bull, aufgestiegen von der italienischen Formel 4. Sein erstes Formel-3-Rennen hat er gleich gewonnen. Sein 5. Formel-2-Rennen hat er gewonnen. Dieses Jahr 2025 war jetzt nicht absolut brillant und überragend. Der hat halt auch ein paar Fehler gemacht. Was aber bei Einheitsautos wie in der Formel 2 durchaus eben A, vielleicht mit dem Fahrer zusammenhängt, mit seinem Lernprozess, B, aber auch mit dem Team. Das Team kann da auch sehr viel falsch machen, zusammenhängt. Der hat Pole Position geholt, der hat Rennen in diesem Jahr gewonnen. Aber vor allem offenbar die Lernfähigkeit und das weiß der Stefan genauso wie ich, der Raw Speed, der Grundspeed, der ist einfach bei ihm da. Deswegen kann der tatsächlich, und als 17-Jähriger ist er ja auch mal ein freies Training in der Formel 1 in diesem Jahr schon gefahren und war richtig schnell. War, glaube ich, 5 schnellster in Silverstone, wenn ich mich richtig erinnere. Der Typ hat den Speed und Dr. Helmut Marko glaubt, dass der tatsächlich den Aufstieg in die Formel 1 jetzt verdient hat. Ich glaube auch, dass es ein sehr großes Talent ist. Ich glaube, dass er da auch bei den Racing Bulls in ein gutes Umfeld kommt, um weiter diesen Lernprozess fortzusetzen. Und weil er nun aufsteigt, ist ja auch klar mit dem Abgang von Tsunoda, dass es auch bei Red Bull jetzt eine Entscheidung vor dem Finale gegeben hat, wer im nächsten Jahr neben Max fahren wird.
Ja, und das, Stefan Ehl, ist nicht überraschend, ist Akacha. Gibt es irgendwelche Anzeichen, außer dass wir nicht wissen, wie das Auto nächstes Jahr sein wird und ob das wieder so einfach spitz abgestimmt ist, dass nur Max damit fahren kann. Aber gibt es irgendwelche Anzeichen, dass Haja, ich glaube, es war eh bei euch gesehen, die Punkte, die immer Max gemacht hat in der Zeit und seine Teamkollegen gemacht haben. Und mit Daniel Ricciardo war es extrem eng, aber danach hat er alle in Grund und Boden gefahren. Wo wird Haja sich da einordnen?
Irgendwo zwischendrin, glaube ich. Also der wird sehr wahrscheinlich nicht auf Augenhöhe fahren mit Max Verstappen, weil ich glaube, das geht nicht. Obwohl der Haja nicht schlecht ist, der ist gut. Wie gut, das wird sich dann nächstes Jahr zeigen. Ich glaube auch, der wird besser aussehen als der Tsunoda, der wird besser ausschauen als der Albon. Der wird vielleicht so auf dem Niveau sein, was der Perez gezeigt hat irgendwann mal. Also WM-Zweiter wurde zum Beispiel, das war ja alles nicht so ganz verkehrt. Aber es ist schwierig zu prognostizieren, weil man halt echt nicht weiß, wie das Auto dann dasteht nächstes Jahr und wer da wie gut damit zurechtkommt mit der neuen Art von Technik, die da zu fahren sein wird. Schwierig, aber ich glaube, von der reinen Ausgangslage her ist das die beste Wahl, die Red Bull treffen konnte. Noch ein Jahr mit Tsunoda hätte nichts gebracht. Ja, der war jetzt 5 Jahre in der Formel 1, der große Durchbruch ist ausgeblieben. Okay, das muss man auch sagen, dann ist es in Ordnung, wenn man einen Schlussstrich zieht. Und der Hadža, der hat halt einfach das Potenzial aufgezeigt dieses Jahr, wenn er da den Podestplatz nimmt in Zandvoort beispielsweise. Der hat das Auto gut qualifiziert, der hat schon einfach gezeigt, der hat was drauf, mehr als andere Red Bull-Kaderfahrer. Und deswegen ist es nur konsequent, dass der befördert wird. Weil, ich meine, man hätte sich vielleicht irgendwie gewünscht, dass da ein Sensationstransfer noch stattfindet, aber der kommt dann vielleicht Ende nächstes Jahres. Ich habe da ja immer noch auf dem Radar, dass ein Oscar Piastri bei McLaren nicht glücklich wird, aber warten wir mal ab. Nicht diesen Winter. Nicht diesen Winter gibt es den Wechsel.
Ja, Moment, Moment. Aber dann glaube ich, dass Max zu Mercedes geht.
Ist nicht ausgeschlossen. Der Helmut Marko hat ja unlängst dann betont im Interview, ja für 2026 ist alles klar und darüber hinaus besteht ja eigentlich ein Vertrag bis Ende 2028. Aber der Helmut Marko hat sich so angehört, so nach dem Motto, ja, wenn der Max sich umorientieren will, dann wird es schon schwierig, den dann davon abzuhalten. Und ich glaube, das deutet ein bisschen darauf hin, dass es da sehr wohl halt Optionen gibt. Und klar, wenn der Verstappen woanders hin will, dann wird man ihm da keine Steine in den Weg legen. Ganz im Gegenteil, dann wird es diese Möglichkeit auch geben.
Reisende sollst du nicht aufhalten.
Ja, und das ist natürlich auch, ich meine, das wäre schon spannend zu sehen, was kann er, oder wie schnell kann ein anderes Team herumreißen. Und The Voice, weil wir bei Teams sind, möchte ich schon noch lobend erwähnen. Und ich war ja zu Beginn des Jahres eher im Lager von Alexander Albon, aber was Carlos Sainz Jr. hier zeigt, wir haben ihn letzte Woche und vorletzte Woche, glaube ich, auch gelobt, aber Williams ist jetzt auf einem soliden 5. Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft, sie werden 5. bleiben. Ist das die positive Überraschung des Jahres, dass Williams so weit vorne ist in der Konstrukteursweltmeisterschaft? Und was ist die negative Überraschung? Da würde ich mal vielleicht Alpine reinwerfen.
Ja, wobei man bei Alpine noch sagen muss, dass Pierre Gasly in den letzten Rennen Außergewöhnliches gezeigt hat in dieser Hütte. Denn das Auto ist wirklich eine absolute Katastrophe, weiß jeder. Und dass der das tatsächlich schafft, so weit nach vorne zu fahren, auch teilweise WM-Punkte zu holen, hängt nur mit dem Fahrer zusammen und definitiv nicht mit dem Fahrzeug. Das würden eine Menge andere Leute aus dem Mittelfeld definitiv nicht schaffen. Ja, ich glaube tatsächlich, Williams, das kann man sagen, würde ich auch unterstreichen, ist eine der Überraschungen. Wir wussten, dass James Bowles von Mercedes kommt, als neuer Teamchef dort, eine Menge Dinge verändert hat, dass auch Investitionen gemacht wurden in neuen Windkanal, in technische Facilities, dass auch neues Personal geholt wurde. Das Team ist ein bisschen vergrößert worden. Dass das jetzt aber doch relativ ruhig, bei ruhiger Arbeit so konsequent Schritt für Schritt, wenn auch in kleinen Schritten nach vorne geht und die das jetzt regelmäßig nach vorne schaffen, ohne große, längere, negative Ausreißer nach unten, die konsolidieren sich, die haben klare technische Fortschritte gemacht. Das funktioniert und dieser Fortschritt wird sich jetzt auch bei der Geldausschüttung Ende des Jahres aus der Konstrukteurs-WM natürlich widerspiegeln. Das ist gut und damit war nicht zu rechnen. Und sowohl der Stefan wie ich sind ja Traditionalisten, auch in der Formel 1, dass Williams, der Name Williams, wieder lobend erwähnt wird, müssen wir sagen, tut einem schon gut und ist für die Formel 1 auch wichtig.
Ja, und der erste Weltmeister in einem Williams, wenn ich mich richtig erinnere, könnte Alan Jones gewesen sein im Jahr
1980. Ja, wobei ich neulich ein Foto von dem gesehen habe, das ist ja erschreckend. Also im Vergleich zu uns, die sich ja, also der Stefan Ehlen sowieso als junger Hüpfer. Aber Jens, wir zwei als graue Bären, wir haben uns zwar sehr gut gehalten, wenn du aber ein aktuelles Alan Jones-Foto du ankriegst, du kriegst echt einen Schreck. Der Typ ist ja jetzt, 120 Kilo und kaum noch Haare und gut, aerodynamischen Haarschnitt habe ich auch schon immer gehabt, seit meinen 40ern. Aber das hat mich, ich war echt schockiert, habe gesagt, das kann doch nicht Alan Jones sein, sag mal, was hat denn der gemacht? Der muss sehr gerne gut essen und sehr gerne viel trinken, was bei Australien natürlich nicht ganz ungewohnt ist. Aber er war tatsächlich damals schon in der Formel 1 ein ziemlich bulliger Fahrer, der, ich glaube, nicht so ganz wie Niki Lauda da Ernährungsberater dabei hatte und sehr viel Fitness gemacht hat. Nee, er war da eher der Nigel Mansell-Typ. In Lione und halt ordentlich Kraft und Stamina. Es war, glaube ich, allerdings auch die Anforderungen als Formel-1-Fahrer waren nicht ganz so athletisch, wie es heute ist, oder Stefan?
Nicht ganz so, aber da gibt es auch noch eine kleine Legende von Helmut Marko. Bei dem hätte Alan Jones mal in die Schule gehen sollen. Der hat mal den Juan Pablo Montoya zu sich bestellt, irgendwo auf dem Berg. Da hat er ja diverse Anwesen in Graz in der Umgebung. und hat dann den Juan Pablo mal eben antanzen lassen, mit ihm ein paar Takte gesprochen und dann gesagt, so, und zurück geht's jetzt zu Fuß ohne Taxi. Und das war auch so eine ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, so nach dem Motto, es muss ja nicht jeden Tag ein Burger sein.
Ich weiß auch, dass er tatsächlich, den hat öfter die Garage, die Formel 3000 Garage in Graz hat ausfegen lassen, den Montoya. Gerade wenn er ein Rennen gewonnen hat und danach das Auto in Führung liegend weggeschmissen hat, dann durfte er zur Strafappell und musste wieder ordentlich fegen und den Mechanikern das Essen bringen und dergleichen. Auch das hat, glaube ich, den Montoya ein bisschen geprägt. Auch wenn wir am Ende sagen müssen, sogar in der Formel 1 war er am Ende unter Wert geschlagen. Da hätte mehr passieren können.
Das stimmt. Stimmt.
Ja, aber spannender Fahrer auch. Aber ich, Alan Jones wird vielleicht auch mal Thema sein, wenn The Voice und der Stefan und ich über Formel 1-Legenden sprechen. Für kommende Woche haben wir uns jemand anderen vorgenommen. Für diese Woche freuen wir uns aber erstmal auf dieses riesige Finale. Schauen mal, was Yuki Tsunoda leisten kann. Schauen mal, wie die McLaren untereinander sich verhalten und vielleicht...
Darf ich noch, Jens, ganz kurz? Ich ist mir gerade in die Hände gefallen. Ja. Daily Mail vom als Grand Prix Katar Nachschau. Am Montag haben die veröffentlicht und wir kennen die englische Yellow Press. Die sind also, das ist ja schon heftig. Gib McLaren eine Waffe in die Hand und sie würden sich auch beim Finale selbst in die Füße schießen.
Schönes Schlusswort.
Ja, schönes Schlusswort. Das schauen wir uns an. Kurze Pause in der Big Show 738.
Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 738 und es heißt ja, Tennis schläft nie, aber vielleicht gibt Tennis mal 2 Wochen Ruhe. Ich weiß es nicht und deshalb fragen wir bei jemandem nach, der das weiß, haben die Tennisspieler, haben die Tennistrainer vor allen Dingen irgendwann mal ein bisschen Ruhe? Servus Jan de Witt in Bremen. Nein, in Halle, um Gottes Willen, in Halle.
Genau, heute in Halle. Ja, doch, haben wir schon manchmal. Also ich hatte gerade 2 Wochen Urlaub und fast frei. Also ich habe schon Davis Cup Viertelfinale und Halbfinale für meinen Spieler vorbereitet und mit dem nochmal telefoniert. Das haben natürlich zu großen Teilen der Davis Cup Captain und der Staff, den sie mit hatten, da gemacht in Bologna. Aber wir haben natürlich trotzdem unsere Routinen, die dann noch ablaufen. Aber abgesehen davon habe ich 17 Tage wirklich ziemlich frei gehabt und das auch genossen.
Schön. Es geht um Siso Bergs, Ihr Spieler, der sich in diesem Jahr nicht nur in der ATP-Rangliste stark verbessert hat, sondern gerade im Davis Cup, finde ich, auch über sich hinausgewachsen ist in Australien und der dann dieses epische Spiel leider aus seiner Sicht, aus belgischer Sicht, gegen Flavio Cobolli verloren hat. In Bologna, wie ist die Bilanz des Jahres? Ist man dort, wo man hinkommen wollte? Besser geht natürlich immer, aber realistischerweise durfte man erwarten, diese Fortschritte von Sisu.
Ja, schwierige Frage. Ich bin ja erst nach der Hälfte der Saison dazugekommen. Von daher kann ich jetzt nicht so genau beantworten, wo es hingehen sollte am Anfang der Saison. Ich kann sagen, wo es hingehen sollte, als wir angefangen haben. Da stand er 63. Das heißt, er hatte da schon Fortschritte gemacht innerhalb der Saison. Hat aber eine Phase gehabt, wo er nicht ganz so toll Tennis gespielt hat, wo er nicht so ganz zufrieden war mit dem, wie er sich da auf dem Platz zeigen konnte. Und ich bin zufrieden mit dem halben Jahr, mit den Fortschritten, die wir gemacht haben. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass die ersten 3 Monate schon sehr anstrengend, sehr mühsam waren, weil wir zwar gut gearbeitet haben, qualitativ auch Spaß gehabt haben beim Arbeiten, aber man nichts davon in den Matches, weder in den Resultaten noch in der Qualität des Spiels gesehen hat. Da waren wir einfach nicht gut. Und wenn man auf dem Level nicht gut ist, dann gewinnt man halt auch nicht. Und dementsprechend haben wir 3 Monate lang ziemlich wenig gewonnen und ziemlich wenig Erfolgserlebnisse jedweder Art gehabt, abgesehen davon, dass wir oft nach dem Training zufrieden nach Hause gegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben wieder einen kleinen Schritt gemacht und es hat halt ein bisschen gedauert, bis die Sachen so zusammengepasst haben. Und die letzten 3 Monate waren dann nicht nur beim Davis Cup, also sowohl in Australien als auch in Bologna, da hat er ja vorher Rinderknecht geschlagen im Viertelfinale, in einem anderen sehr guten Match, das nicht nur im Davis Cup, sondern eigentlich auch in jedem einzelnen Turnier, was er dann gespielt hat, fand ich die Leistung und die Präsentation sehr ansprechend. Und deswegen bin ich zufrieden mit dem, wo wir jetzt momentan sind. Und das ist dann der Ausgangspunkt für alles, was danach dann hoffentlich kommt.
Wie geht es Ihnen jetzt persönlich? Das Davis Cup Format ist so, wie es ist mit diesem Finalturnier. Wir haben alle andere Zeiten erlebt, als Zuschauer, ich natürlich als Fan. Ich weiß, es wird viel gejammert. Wie geht es Ihnen mit diesem Format jetzt? Dass wir sicherlich noch 2-3 Jahre, ist das für Sie attraktiv? Oder unterbrechen Sie Ihren Urlaub nicht, wenn es dann heißt, wir haben Deutschland gegen, ja gut, für Deutschland vielleicht schon, schlechtes Beispiel, Spanien ohne Carlos Alcaraz gegen die Tschechische Republik an einem Mittwochnachmittag in Bologna. Würden Sie dafür Ihren Urlaub unterbrechen?
Nee, habe ich nicht gemacht. Also ich habe die deutschen Spiele schon verfolgt, die ja auch wirklich spannend und ja, sehr interessant waren, und die belgischen Spiele verfolgt, weil eben dadurch, dass mein Spieler da noch involviert war. Ja, ich bin auch kein großer Freund von dem Format. Andererseits kann ich es jetzt auch nicht ändern. Und mein Spieler spielt sehr gerne Davis Cup. Ja, dem taugt das schon. Auch wenn das Format vielleicht nicht optimal ist, der geht da gerne hin. Das ganze Team geht da gerne hin. Die haben vor, das Ding irgendwann mal zu gewinnen. Dafür muss jeder einzelne Spieler besser werden. Die sind noch nicht gut genug. Waren dieses Jahr sehr, sehr nah dran, eine echte Chance zu haben, das Ding zu gewinnen. Was natürlich auch dran liegt, dass nicht alle Nationen in der besten Besetzung aufgelaufen sind. Dann steigen vielleicht die Chancen für die Kleinen, nochmal eine Sensation zu machen. Aber der Plan ist einfach, Niveau so gut zu kriegen, dass man, egal wie das Niveau ist und egal wer mitspielt bei den anderen, immer eine Chance hat, wirklich ganz, ganz weit zu kommen und hoffentlich irgendwann auch mal die hässliche Schüssel da zu gewinnen. Ich persönlich bin ein großer Freund von Heimspielen, und gut, es waren erst die Spanier, die nur Heimspiele hatten, jetzt sind es die Italiener, die immer ein Heimspiel haben. Bei Italien gegen Belgien hat man schon gesehen, dass Heimspiel auch ein Vorteil ist. Wenn man dann 10.000 Zuschauer hinter sich hat, das hilft schon. Also der Flavio, der wird sich nicht beschwert haben, dass die ihn gepusht haben und am Rad drehen da. Das ist dann schon ein Vorteil, und den Vorteil hat normalerweise jede Nation zu 50%, und du hast immer die Situation Heimspiel, Auswärtsspiel. Das ist jetzt bei dem Format so nicht so. Ich finde das Format, wie es jetzt ist, besser als das, was wir davor hatten, weil wir eine Runde mehr mit Heim- und Auswärtsspielen haben. Das war jetzt für die Belgier gerade mal ein bisschen unglücklich, weil die nun nach Australien mussten, nach US Open, was so ziemlich das Schlimmste los ist, was man ziehen kann. Wir haben trotzdem versucht, das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Nicht nur, weil die Jungs dann in Australien ein bisschen überraschend gewonnen haben, sondern es auch anschließend geschafft haben, sowohl in Asien als auch in Europa nochmal ganz gut zu performen. Und man muss dann halt ein bisschen anpassen, und unsere Anpassung war halt, wir mussten 2 Turniere dafür opfern, weil man eben nicht alles haben kann. Und das führt dann dazu, dass das Ranking jetzt, weiß nicht, was er jetzt steht, 42 oder so, ist dann vielleicht nicht ganz so toll, wie es sein könnte. Wenn er Basel und Metz noch hätte spielen können, wären wir vielleicht noch 5 oder 7 oder 8 Plätze weiter vorne, wer weiß. Aber man kann nicht alles haben. Und wenn wir sagen, wir wollen beim Davis Cup in Form sein und eine Leistung bringen, dann muss ich eben vorher ein bisschen was anpassen dafür. Und dazu sind nicht alle Spieler bereit. Und deswegen spielen dann eben auch nicht alle, weil sie scheinbar nicht davon überzeugt sind, dass das Format so attraktiv ist, dass jeder da spielen muss. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann das für keinen anderen entscheiden.
Darf man global, letzte Frage zum Davis Cup, sagen, dass dieser Wettbewerb aber am Ende des Tages doch seine, Achtung, eigenen Gesetze hat, wie es über den DFB-Pokal immer heißt, weil, also normalerweise ist das Doppel Kevin Kravitz und Tim Pütz, bei aller Liebe für Pedro Martinez, der ein sehr guter Tennisspieler ist natürlich, aber Granollers ist auf Augenhöhe natürlich mit Kevin und mit Tim, aber Martinez ist drunter, und dennoch an einem given day, und ich weiß nicht, ob das mit dem Davis Cup zu tun hat, ist es eben möglich, dass Granollers, Martinez gegen Kravitz und Pütz gewinnen, genauso wie es möglich ist, dass Raphael Collignon in Australien oder jetzt auch in Bologna, gewinnt. Also ist das nur, weil wir ein bisschen genauer hinschauen, weil nicht so viele Matches sind, und gibt es vielleicht auf der Tour ähnlich viele Überraschungen, oder hat der Davis Cup wirklich noch sowas ein bisschen wie eigene Gesetze?
Ich glaube schon, dass er so ein bisschen eigene Gesetze hat, weil die Situation einfach anders ist. Also die Jungs spielen das ganze Jahr für sich, und da spielen sie dann auf einmal für ihr Team, für ihre Nation. Das ist auf der einen Seite ein anderer Druck als das, was bei normalen Turnieren ist, aber es kann eben auch eine zusätzliche Motivation und eine zusätzliche Energiequelle sein. Und da gibt es Spieler, die kommen da besser mit klar und es gibt Spieler, die kommen da nicht mit so gut klar. Und wenn man sich die Resultate meines Spielers anguckt, würde ich sagen, das ist grundsätzlich ein Money-Time-Spieler. Das ist jemand, der die große Show, die große Bühne liebt und da dann eher besser spielt als bei vielen normalen Turnieren. Und ja, ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Und gerade bei den Auswärtsspielen, Heimspielen, ja, das ist schon ein Faktor. Da kommen nicht alle gleich gut mit klar. Und dann gibt es welche, die machen das besser. Und dann gibt es vielleicht welche, die kommen mit der normalen Situation bei der Tour. Man spielt halt irgendwo, wo auch immer das gerade dann ist und muss halt einen schlagen, der auf der anderen Seite steht. Ist ein bisschen anders und ich finde es nach wie vor reizvoll, auch wenn mir das andere Format besser gefällt. Und jetzt, um von meiner Seite auch abzuschließen, ich bin eher dafür, nach den alten Regeln alle 2 Jahre zu spielen, ohne die Antworten auf jede Organisationsfrage zu haben. Aber ich glaube, dass man, wenn man pro Jahr 2 Termine nur hat, die für den Davis Cup sind, man 4 Runden wie früher spielen könnte, alles mit Heim- und Auswärtsspielen und dann alle 2 Jahre einen Davis-Cup-Champion hätte, was, glaube ich, die Motivation auch erhöhen würde für die Topspieler, gerade bei den wichtigen Matches am Schluss dann ab Viertelfinale, Halbfinale auch tatsächlich dann anzutreten. Aber ich bin auch kein Sportpolitiker, der das macht. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, und ich muss als Coach einfach damit leben, wie die Gegebenheiten sind und mich dann mit meinem Spieler arrangieren, machen wir es nicht. Und wenn wir es machen, muss ich bereit sein, eben auch was zu opfern dafür, weil man kann eben nicht alles haben.
Ja, wir erinnern uns, dass die Finnen als Otto Virtanen da auch ein paar Wochen oder ihr ein paar Wochen opfern musstet, weil die Österreicher auf Sand gespielt haben zu Beginn des Jahres. Das war ja keine wahnsinnig schöne Situation.
Ja, aber gut, das ist dann halt der Vorteil vom Heimspiel, dass man dann eben so spielen kann, wie man will. Die Finnen mussten dies ja auch in Bulgarien auf Sand spielen, zwischen US Open und Asien. Das war auch nicht optimal, aber das ist dann eben so der Nachteil, den man manchmal hat. Der Vorteil ist, dass die Finnen dann zwischendurch in einer ausverkauften Eishockey-Arena zu Hause spielen können und dann eben auch einen riesen Vorteil haben. Ich glaube, dass es hilft auch Tennis in gerade in den kleineren Ländern, die nicht die großen Turniere haben. Belgien, Finnland sind da ganz ähnlich von der Größe und von nicht ganz so viele Turniere haben, dass es einfach extrem hilft, das Top-Tennis in diese Länder zu bringen, zu verkaufen, die Kinder zu motivieren, zu begeistern für unser Spiel, weil sie eben die großen Stars dann doch mal live vor Ort haben und sehen können, wie ist das wirklich, was man sonst nur im Fernsehen sieht.
Mit wem darf man, einfach nur von seinem Werdegang her, nicht von seiner Spielweise her, aber ist es legitim, dass man sagt, Ciso Bergs ist ein bisschen ein Spieler, Sie haben ihn vorhin erwähnt, Arthur Rinderknecht, den man irgendwie auf der Challenger Tour sehr, sehr oft gesehen hat und dann hat er irgendwann mal den Step gemacht auf die ATP Tour. Darf man, also Bergs ist, glaube ich, doch um einiges jünger noch als Rinderknecht, aber darf man sie vom Werde, also von der Idee her, von der Genesis auf der ATP-Tour miteinander vergleichen, die beiden?
Ich bin grundsätzlich kein Freund von Vergleichen. Also sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, sehr unterschiedliche Tennisspieler. Das Einzige, was ähnlich ist, ist, dass sie relativ lange gebraucht haben, um
das meine ich,
aus dem Challenger-Level rauszukommen, dass sie beide Spieler sind, die schwierige Zeiten hinter sich haben. Und jetzt eher später im Laufe der Karriere, ich glaube, Arthur ist 29 oder 30, Sisu ist gerade 26 geworden, aber auch schon nicht mehr so ganz jung, aber spielt das erste Jahr auf der Tour. Arthur spielt, glaube ich, das dritte Jahr auf der großen Tour. Ja, das ist das, wo es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Aber ich könnte jetzt nicht genau beschreiben, woran das liegt, dass die beide etwas länger gebraucht haben.
Dann lassen Sie mich die Tennisfragen abschließen. Wer hat sie denn von den jungen Spielern, und Sie können ruhig Joao Fonseca sagen, aber wenn nicht Joao Fonseca, aber wenn man auf die Saison 2025 schaut, wer von den jungen Spielern hat denn ihre Aufmerksamkeit in Beschlag genommen? Ich weiß gar nicht, ich krieg's nicht zusammen, was Leonardo DiCaprio in Django Unchained gesagt hat, ob es die Aufmerksamkeit oder das Interesse war, aber der junge Spieler, der, wo Sie gerne hingeschaut haben 2025, war wer?
Ich hätte 3 Namen, die mich ja interessieren, wie es dann auch weitergeht mit denen. Und Fonseca ist einer von denen, den finde ich cool. Ich finde, es ein cooler Typ ist, so als Persönlichkeit gefällt er mir gut, aber der gefällt mir auch als Tennisspieler gut. Mir gefällt auch, wie die ihr Team da handhaben und was er für Fortschritte macht, wie er Fortschritte macht. Der zweite offensichtliche, der mir gut gefällt, ist Jakub Menzik. der sehr viel mehr Schwankungen noch drin hatte dieses Jahr, der zum Ende der Saison nicht ganz so toll gespielt hat, aber der einen Riesenschritt auch wieder gemacht hat und der extrem jung auch noch ist, das vergisst man halt ganz schnell. Und der dritte, der mir richtig gut gefällt aktuell von denen, die kommen, ist Justin Engel. Finde ich auch super. Der ist natürlich noch nicht so weit wie die beiden anderen, aber der ist auch noch 2 Jahre jünger. Und wo Justin in 2 Jahren steht, gucke ich mir mal an. Klar, der hat jetzt ein paar Hausaufgaben zu machen. Der muss sich erstmal noch ein bisschen sortieren, wie sie das jetzt alles aufstellen wollen. Da bin ich nicht aktuell informiert, was da das Letzte ist. Aber der Junge und die Entwicklung, die Fortschritte, die er dieses Jahr gemacht hat, fand ich klasse. Gefällt mir auch gut.
Gut, und dann muss aber natürlich die Frage noch kommen. Am vergangenen Wochenende in meinem Tippspiel, keiner hat richtig gelegen. Aber ich hatte einen 1:0-Sieg des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln getippt. Was passiert? Also erstmal schießt ein Österreicher ein Tor. Marco Friedl, fantastisch. Das feiere ich dann gleich doppelt. Romano, wie immer, im Abschluss schwach. Hätte 1-2 Tore vielleicht machen können. Und dann natürlich schießt Köln spät den Ausgleich. Dennoch, aus meiner Sicht steht Werder Bremen gar nicht so schlecht da. Wie steht Werder Bremen aus Ihrer Sicht da?
Ja, die stehen gar nicht so schlecht da, aber wir haben 2 Punkte zu wenig. Wobei, wenn man realistisch die ganze Saison betrachtet, wir haben auch ein paar Punkte geholt mit späten Toren, die man nicht immer so holt. Und das Spiel gegen Köln, ja, also ganz so unverdient war der Punktgewinn der Kölner auch nicht. Wenn man sich das ganze Spiel angeguckt hat, würde ich sagen, das war vielleicht so 55-45, mehr überlegen waren wir nicht. Und ja, wenn man lange 1-0 führt, will man natürlich gerne die 3 Punkte haben. Und das wäre halt auch der Unterschied gewesen, dass man die Lücke, die sich jetzt so ein bisschen hinter Frankfurt auftut, schließen kann, um nicht das Gefühl zu haben, man braucht schon einen richtigen Lauf, um dann nochmal ranzukommen an die internationalen Plätze. Trotzdem bin ich dabei, dass Werder sehr ordentlich dasteht. Wir haben eine Übergangssaison mit einem neuen Trainer, der noch nie in der Bundesliga war. Wir haben 3, 4 eigene Junge, die ganz viel Spielzeit kriegen, bin ich sehr mit einverstanden. Alles, was ich so mitkriege, ist eben, dass das Spielsystem, was der neue Trainer sich vorstellt, nur in Ansätzen bisher zu erkennen ist, dass so ein Prozess noch ein bisschen länger dauert, bis die Räder wirklich alle ineinander greifen. Ich finde unseren Kader total spannend, sowohl was die jungen Spieler angeht, als auch was die neuen Spieler angeht, die dazugekommen sind. Ich glaube, dass wir mit Puertas und dem Japaner auf rechts 2 super Neuverpflichtungen haben, die sich durchsetzen werden in der Bundesliga, die ihren Weg machen werden. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir die beiden kaufen für die Optionen, die wir haben da. Ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus einverstanden, auch wenn ich gegen Köln gerne 2 Punkte mehr gehabt hätte.
Ich auch. In meinem Tippspiel unfair Werder Bremen. Herzlichen Dank, Jan de Witt. Immer eine große Freude. Das war's mit der Big Show 738 bei Sportradar 360. Aber es gibt ja immer was zu hören bei uns morgen. Senfsport ist Männersport. Und vielleicht sogar eine Live-Show zur Auslosung der Fußball-WM. Schauen wir mal.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 738 und ich freue mich sehr, dass ich eine 2-malige Goldmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen, Weltmeisterin, Silbermedaille in Nagano auch gewonnen, bei mir in der Leitung habe. Und das ist Michi Dorfmeister aus Österreich, aus Niederösterreich. Servus Michi.
Servus Jens, grüß dich.
Wir müssen so anfangen. Du warst eine Zeit lang beim, also ich bin Sturm Graz-Fan. Tut mir leid, da kann ich nicht raus aus meiner Haut. Es hat Zeiten gegeben, wo ich den SK Rapid fantastisch gefunden habe, nämlich in den 80er Jahren Antonín Panenka, da bist du wahrscheinlich zu jung dafür, dass du dich auch daran erinnern kannst. Aber
weil mein Papa im Stadion.
Ja, muss so sein. Und dann auch natürlich die großen Jahre im Europacup. Aber natürlich als Sturmfan gönnt man den Rapidlern nicht den Dreck unter den Fingernägeln und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. Aber ich weiß, du warst im Präsidium, bist es jetzt nicht mehr. Ich war doch sehr überrascht, wie kurz die Leine jetzt war beim Trainer Peter Stöger. Was sagt der Fan Michi Dorfmeister? War das jetzt notwendig, sich vom Coach Stöger zu trennen? Hätten wir ihm noch ein bisschen Zeit geben sollen? Einfach jetzt nur als Fan, wie ist da dein Bauchgefühl?
Also für mich ist eigentlich auch überraschend gekommen, weil ich glaube, dass der Peter schon ein sehr erfolgreicher Trainer war und ist und schon sehr viel erlebt hat. In dem Fall, wie es jetzt bei der Rapid ist, Rapid ist anders. Und da kann selbst, so wie es ausschaut, ein sehr erfolgreicher Trainer auch nicht das machen, was er möchte, vielleicht. Beziehungsweise ist es jetzt so, sie haben einige Spieler verkauft, es sind einige neue Spieler reinkommen, die kennen sie alle untereinander null. Und ich finde, das Spielverständnis unter den Neuen zum Altbau ist sehr schwierig momentan. Und das Teamgefüge, das hat er irgendwie nicht geschafft, dass sie die Neuen jetzt gut in das alte Gefüge, wie es zu Anfang der Saison gewesen ist, das haben sie jetzt nicht mehr geschafft. Aber jetzt können sie sich im Endeffekt nur alle selber an der Nase nehmen und schauen, wie sie aus dem Graben rauskommen.
Ja. Gehst du noch ins Stadion? Also regelmäßig oder wirklich nur, wenn zu hohen Anlässen?
ehrlich gesagt, ich war jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr zuschauen, aber ich bin TV-Konsument.
Gut, ja, zum Glück wird ja alles übertragen, aber nichts wird in Österreich mehr übertragen, das wisst ihr natürlich, als der alpine Skisport mit Vorberichterstattung, mit der Analyse dann im ORF. Und wir sind jetzt gerade in den USA, waren in Copper Mountain am vergangenen Wochenende. Ich gehe davon aus, dass du den Riesenslalom gesehen hast, Michi. Also mein Eindruck war...
Damen oder Herren?
Sowohl als auch bei den Damen. Ich bin bei den Damen.
Ja.
Mein Eindruck war, ich habe selten einen Riesenslalom gesehen, der so eine vom zweiten Tor an Tempobolzerei war, wie der in Copper Mountain. Also gut, ein paar Tore hat halt jemand ein bisschen rausgetrieben, aber ansonsten, es war also Gas, Gas, Gas. Was ja nicht immer der Fall ist, oder täusche ich mich da? Also ich habe echt den Eindruck gehabt, du hast keine Sekunde zum Ausruhen gehabt, weil du immer Gas geben hast müssen.
Das gibt das Gelände dort sonst nicht her. Wenn das ist so flach, speziell wo die Damen weggefahren sind, wenn sie da halber den Hang noch aufgegangen waren, ein paar Tore, dann wären sie in den Startbereich viel schneller reinkommen. Und so, sonst würde den Zuschauer das Gesicht einschlafen, wenn sie dort nicht ein bisschen mit Gas fahren. Also die Geschwindigkeit war sicher hoch, aber in dem Fall mit dem Gelände muss das so setzen.
Wer macht dir Spaß? Jetzt einfach nur skifahrerisch, unabhängig von Nationen, bei den Frauen im Moment. Wo sagst du, wenn du bist ja, glaube ich, du bist Vizepräsidentin des Niederösterreichischen Skiverbandes, ja. Wenn du junge Skifahrer und Skifahrerinnen hast und die fragen dich, Michi, wen kann ich mir denn zum Vorbild nehmen? Wer taugt dir im Moment bei den Frauen mal ganz besonders?
Also ich glaube, die Thea, die Sternesund, hat sich jetzt wieder ein bisschen erfangt, Gott sei Dank, hat einen niederösterreichischen Trainer, fällt mir jetzt gerade ein. Oh. In Johannes Zöchling. Und Kulturi. Mhm. Also die neue Generation, die stichelt schon ganz schön. Paula Molzahn, also die Generation, schon die es um die Ecce hört, das tut mir schon weh, dass sie die verletzt hat. Aber so die junge Generation, die geben schon richtig Gas. Auch Julia Scheib, auch wenn man sie nicht ansieht bei Interviews, die kann explodieren. Also da geht auch richtig was weiter.
Was ist es bei der Julia? Ich schaue dir zu und ich sehe an der Zeit, dass sie schnell ist. Aber die fährt ja doch einen eigenen Stil. Das ist ja fast mit kaum jemandem zu vergleichen, so wie sie fährt. So wie übrigens auch die Emma Eicher, finde ich, in den Speed-Disziplinen. Das sieht man auch nicht per se, warum sie so schnell ist, aber sie ist so schnell. Aber was ist es bei der Julia genau? Worin liegt deren herausragende Eigenschaft? Der hat den Sölden gewonnen, ist jetzt in Copper Dritte sie geworden oder Zweite? Ich weiß es gar nicht. Zweite sie geworden.
Dritte
sie geworden. Was kann die besonders gut oder warum ist sie so gut?
Ich würde mal sagen, erstens einmal ist sie eine kleine Läuferin, hat gute Hebeln und deswegen kann sie einen geschmeidigen Wechsel machen zwischen die Tore und einen kurzen Druckpunkt aufbauen. Also ich vergleiche das ein bisschen so mit Hirsch, ja, der hat auch so kurze Fiers und die können extrem schnell kommen die auf die Kanten, weil die einfach vom Schwerpunkt her ganz anders sind, wie jetzt Emma Eicher, die du angesprochen hast, die ja um einen halben Meter größer ist jetzt, gefühlt wie die Julia. Ne? Das ist eine ganz andere Vorweise. Aber die Julia hat glaube ich, jetzt drüben ziemlich gutes Timing gefunden, auch in Sölden, muss ich sagen, hat sie mich überrascht. Aber das war sicher was an dem, was sie gearbeitet haben in den letzten ein, zwei Jahren, dass sie stabiler wird und dass es auch im Kopf mit Druck konstant die Leistung bringt.
Die Julia ist aber im vergangenen Jahr ganz spät, ist sie dann an Super-G gefahren. Aber ich habe mir immer gedacht, wenn du nur Riesentorlauf fährst, so dann und dann fliegst bei einem vielleicht im ersten Durchgang aus und hast 10 Tage kein Rennen mehr. Ist sowas ratsam? Ich weiß ja, der Verletzungsgeschichte und ist deshalb den Super-G ganz am Ende vorsichtig angegangen. Aber grundsätzlich ist das ein Problem für diese Spezialisten und Spezialistinnen. Ja, Clément Noël ist ja auch jemand, der ab und zu einen Riesenslalom fährt, aber eigentlich ist er ein Slalomfahrer. Ist das ein Problem oder ist das einfach der natürliche Lauf der Dinge?
Also für mich war es ein No-Go gewesen, nur eine Disziplin zu fahren. Weil du hast null Rhythmus, du hast null Abwechslung und ich stelle mir das extrem anstrengend im Kopf vor, wenn du dich immer nur mit dem gleichen Schwung auseinandersetzen musst. Und deswegen glaube ich schon, dass es gut ist, dass du auch andere Disziplinen, Rennen fährst, trainierst. Wir haben genauso Slalom trainiert. Sicher waren es nur 3-4 Tage, aber es war wieder mal eine andere Bewegung, es waren viel kürzere Ski, du musst dich wieder auf was Neues einstellen und schon allein ich vom Kopf her, dass du einmal ein bisschen einen Reset hast, gell? Dass du einmal rauskommst aus den gewohnten Bewegungen, aus den gewohnten Fehlern. Bei anderen Disziplinen musst du wieder auf was anderes aufpassen, was du noch besser machen kannst. Und deswegen, und vor allem, weil du gesagt hast, wegen der Tempopolzerei in Kopper, also da muss ich ja vorher, wenn ich weiß, es sind teilweise solche schnellen Riesenslalom, muss ich mich vorher mit Speed auf solche Sachen vorbereiten, weil das Auge, das ja sonst, wenn du immer nur zicki-zacki trainierst, kann das Auge gar nicht das Timing wahrnehmen und kann natürlich der Körper das auch dann im Rennen nicht umsetzen, wenn du den Speed mit 90, 100 km/h konstant gar nicht gewohnt bist.
Jetzt haben wir letzte Woche hier in einer reinen Männerrunde zwar zusammengesessen, aber schon Leute, die auch mit dem Skisport zu tun haben und wir haben händeringend gesucht, wer denn den Gesamtweltcup der Frauen in diesem Jahr gewinnen könnte. Also natürlich ist Michaela Schifrin die Favoritin, einfach weil sie Rennen gewinnt. Danach haben die deutschen Kollegen, nicht so unrecht finde ich eh schon, die Emma Eicher genommen, weil schauen wir mal, wie sie im Speed fährt. Und dann sind wir händeringend überhaupt noch gesagt, naja gut, vielleicht erwischt die Sofia Gottscher irgendeinen Lauf und gewinnt plötzlich 6 Super-Gs und 7 Abfahrten. Was war's mal? Aber wen, Michaela, hast du, wen haben wir vergessen? Wer könnte, und also ich bin all for it, dass die Michaela auch in diesem Jahr wieder den Gesamtweltcup gewinnt, weil ich ein großer Fan von ihr bin, aber wer könnte da noch ein bisschen mitmischen?
Ja, die einzige, die mir da jetzt noch einfällt, ist sicher Kulture. Die in 3 Disziplinen auch an den Start geht. Oder Kombination wahrscheinlich auch, nehme ich jetzt einmal an. Ich weiß nicht, wie es in einem Aufbau haben. Aber wenn die konstant so weiterfährt in die technischen Disziplinen und im Super-G 15. bis 20. wird, ist da eigentlich auch der Weg frei. Aber muss halt rundum und dumm alles dazu passen. Aber wenn du konstant unter die 3 fährst, machst du Punkte. Das schaffen andere mit Top-10-Plätzen halt natürlich nicht.
dann lass mich schließen mit der Frage zu Laura Kulturi, weil die kommt ja aus einer Skifahrerfamilie. Die Mama war auch Olympiasiegerin. Dann haben wir die Romy Ertl aus Deutschland, die noch nicht ganz so weit ist, aber hat auch sich in Levi versucht und in Gurgel war sie, glaube ich, nicht am Start. Da war sie im Europacup. Hilft das, wenn die Mama oder wenn der Papa ein fantastischer Skifahrer, vielleicht sogar sehr, sehr erfolgreiche Skifahrerin oder Skifahrer war? Oder ist es eher anstrengend für die Kinder, wenn Mama und Papa alles mehr wissen als der Trainer oder die Trainerin?
Na, ich glaube, da baust du dann ein gewisses Verhältnis auf, schon in Kindesjahren. Da musst du aber auch der Typ dazu sein. Also meine Tochter hätte mir nie zugehört, weil alle anderen haben alles besser gewusst wie ich. Ja. Also bei meiner Tochter hätte es null funktioniert. Aber es gibt natürlich auch Typen, die aufschauen, die halt da das gleiche Ziel dann auch verfolgen. Ne? Ob das jetzt nicht mehr mit der Armee ist, ja. Der fährt einfach Slalom. Wenn der einmal in einen Flow reinkommt, dann können sie sich, glaube ich, alle anhalten. Ne? Aber es kann natürlich ein Vorteil sein, gell? Aber da müssen die Eltern so sich emotional in den Hintergrund rücken, glaube ich, weil du natürlich, wenn du auch, Martina hat auch Goldmedaillen, Ertl Martina, gemacht, und wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, ob ich mich so zurückhalten konnte, wenn die dann nicht das tut, wie wir es ausgemacht haben, oder wenn sie dort einbaut, oder ich glaube, wahrscheinlich müsste ich mich in diese emotionale Lage dann einmal wieder runterkommen, einmal 2 Stunden weg vom Kind und dann das analysieren. Aber da, ich glaube, ich war zu ehrgeizig an meiner Stelle jetzt. Was an der Martina natürlich auch ist oder Daniela Ceccarelli, ist überhaupt kein Thema. Aber ich schaffe das, glaube ich, nicht.
Gut. Meine Kinder haben mir sportlich auch herzlich wenig zugehört, aber ich bin ja nicht einmal Olympiasieger. Nicht einmal Teilnehmer, furchtbar. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Danke, Michaela. Kurze Pause in der Big Show 738, Sportradio 360.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Es ist die Big Show 738. So alt haben wir werden müssen, bis endlich ich zusammengekommen bin mit jenem Mann, ohne den Biathlon für mich nicht mehr vorstellbar ist. Und das ist der Sigi Heinrich von Eurosport. Servus, Sigi.
Hallo, servus, Benanz. Grüß euch.
Ich habe, Sigi, vor dieser Saison schon ein bisschen Sorgen gehabt, dass mein persönliches Interesse vor allen Dingen am Männerbiathlon zurückgeht, weil eben die beiden Bö-Brüder nicht mehr da sind. Der Johannes war für mich immer, ja, war der Grund eigentlich auch, warum ich den Fernseher einschalte. Und jetzt schaue ich mir die ersten Rennen in Östersund an und denke mir, ja, schade, dass er nicht dabei ist, aber irgendwie, der Biathlon geht trotzdem weiter, es ist trotzdem spannend. Hast du auch A, diese Bedenken ein bisschen gehabt und B, wie waren deine Eindrücke bis jetzt von den Rennen?
Also diese Bedenken hatte ich tatsächlich nie. Auch schon aus Erfahrungsgründen heraus. Ich habe alle Rennen von Ole-Einer Björndalen kommentiert oder von Marta Foucault. Und als die aufgehört haben, kam eben zum Beispiel Johannes mit seinem Bruder. Und so geht es eigentlich immer weiter. Das lehrt uns das Leben. Wenn irgend so eine Größe aufhört, kommt eine andere Größe nach. Wird Platz geschaffen im Grunde auch. Und das merkt man jetzt sehr deutlich an der norwegischen Mannschaft. 2 große fehlen, 2 Plätze sind frei geworden und die Plätze werden eingenommen von Jungs, die vorher im EBU-Cup waren. Also ich habe mir keine großen Sorgen gemacht um den Fortbestand dieser Sportart.
Ja, gestern ist er gleich losgegangen. Johann Olaf Boten gewinnt gleich. Erster Weltcupsieg mit 26 Jahren. Also manchmal fragt man sich schon, Woher siege die Norweger? Wo ist das, woher kommt dieses Reservoir? Ich meine, die Deutschen haben auch die Mittel dafür, aber die Norweger haben einfach, scheint, einen riesigen See, wo sie dann halt immer mit dem Eimer hingehen und jemand rausschöpfen. Nee,
also die Deutschen zum Beispiel haben mehr Mittel als die Norweger, das muss man auch mal feststellen. Aber wir haben nicht diese Kultur im Wintersport. Allein das Wort Skifahren beinhaltet in Norwegen, dass man zum Langlaufen geht. Sagen die Eltern zu den Kindern, heute gehen wir Skifahren und dann heißt das Langlaufen. Mhm. Und die wachsen natürlich auch in einer Gegend auf, da gehst du im Winter vor die Haustür und dann ist da halt nur Schnee. In Lillehammer oder in Jelo oder sonst wo. Und von daher gesehen ist der Sport mehr als nur ein Sport, es ist Teil der Gesellschaft. Und das merkt man im Wintersport. Andererseits sind die Norweger zum großen Teil eben auch ein bisschen auf sich alleine gestellt. Die haben nicht diese Rundumversorgung, wie das zum Beispiel die Deutschen haben oder die Österreicher haben, die angestellt sind bei diversen Behörden, die also ihr monatliches Salär bekommen, egal ob sie Zweiter, Dritter oder Vierter werden oder ob sie gewinnen oder ob sie 20. werden. Sondern die Norweger müssen einfach liefern. Sonst können sie nicht überleben in ihrer Sportart. Das ist auch eine unfassbare Motivation.
Ja, verstehe ich völlig. Jetzt hast du, glaube ich, vor ein paar Tagen gesagt, dass du mit dieser Single-Mixed-Staffel wenig anfangen konntest. Zu Beginn, als sie eingeführt wurde. Und dass sich aber deine Meinung geändert hat. Warum hat sich jetzt die Meinung geändert von dir?
Ich habe festgestellt, dass der Spannungsmoment unglaublich groß ist. Die Abwechslung sehr, sehr intensiv ist. Mal Erster, mal Fünfter, mal Achter, dann wieder Zweiter. Innerhalb eines Rennens tut sich wahnsinnig viel. Das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, die Damen fallen vielleicht leistungsmäßig ab, aber das hat sich wunderbar ergeben. Also mittlerweile ist das ein festes Format, auch wenn das noch nicht olympisch ist und vielleicht auch nie olympisch werden wird. Es muss ja nicht alles olympisch werden, das muss man auch mal sagen.
Na, du bist natürlich auch ein legendärer Olympionike. Das muss also jemand, der schon lange dabei ist, sich das anschaut. Wie gehst du damit um? Weil du sagst, es muss nicht olympisch werden. Es versucht ja jede Disziplin noch irgendwas dazu zu nehmen. Ja. Die Alpinen wollen unbedingt noch den Mannschaftswettbewerb, den keiner braucht und den auch keiner ernst nimmt. Aber es ist ja trotzdem eine Goldmedaille. Wie gehst du um damit?
Mir geht's da ähnlich wie alle anderen auch. Ich sage, den braucht's nicht. Jetzt ist Skibergsteigen olympisch geworden. Das versteht ja überhaupt niemand. Derweil die nordischen Kombination ums Überleben kämpft und die Damen nordischen Kombiniererinnen nicht mitmachen dürfen. Aber Skibergsteigen wurde aufgenommen und sonst noch irgendwelche unsinnigen Geschichten. Also man blickt da nicht mehr so richtig durch. Ich identifiziere mich dann auch nicht damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue mir Skibergsteigen nicht an. Denn das geht mir ähnlich wie beim Snowboarden. Die Aktiven verbiegen sich für Olympia und der eigentliche Sinn und Zweck dieser Sportart, das Skibergsteigen nämlich, das so wunderbar ist, in eine Wettkampfform zu pressen, das ist ein Rückschritt für die Sportart. Das ist ein Rückschritt für das Skibergsteigen. So sehe ich das.
Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Habe ich was gelernt? Ich wusste nicht, dass Skibergsteigen schon olympisch sein wird.
Ja, die gehört auch nicht zur FIS, zum Internationalen Skiverband, ist ein eigener Verband. Und irgendwelche Verbandsfunktionäre haben es tatsächlich geschafft, die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees davon zu überzeugen, dass das ganz was Tolles ist, wenn man mit Fellen hinaufläuft, die Felle runterschnallt, dann fährt man einen Kinderkurs riesenslalommäßig wieder runter. Wo bleibt da die Faszination Skibergsteigen? Die wird ad absurdum geführt, zum Beispiel.
Zum Beispiel. So, jetzt ist die Biathlon-Saison aber in Östersund losgegangen. Im letzten Jahr war es Kontiolahti. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Siege, aber mir gefällt Östersund da besser, weil da sind Menschen im Publikum und das macht ein bisschen mehr Spaß, oder?
Habe ich in der Übertragung auch so formuliert. Ich bin oft schon in Kontiolahti gewesen, draußen im Wald. Man fährt da 15, 20 Kilometer von der Ortschaft Jonsu raus in die Prärie sozusagen, wo sich Fuchs und Haas gute Nacht sagen. Und dann sind ein paar Zuschauer da. Das hat keine Atmosphäre. Östersund hat eine tolle Atmosphäre. Also ist ein wunderbarer kleiner Ort, 50.000 Einwohner, schöne Marktstraße, schöne Innenstadt, der See dort unten, es ist einfach toll. Doch Östersund hat was, definitiv. Deswegen wäre ja mein Vorschlag, meine Idee, man beginnt jedes Jahr in Östersund, dann kann man von mir aus noch 3 Tage nach Kontiolahti gehen oder 4 und dann nach Mitteleuropa gehen. Das wäre für mich ein schöner Auftakt.
die schönste Geschichte bis jetzt, und ich habe sie auch dann in Interviews gesehen, auch in den sozialen Medien, ist natürlich die Doro Vira. Die, ja. Mit der, glaube ich, überhaupt niemand gerechnet hat, Siege, oder?
Diese Frau ist ein Wunder, irgendwie ein Wunder, glaube ich. Sie selbst sagte ja vor dem Rennen, dass sie gewonnen hat, ich weiß gar nicht, ob ich heute starten soll. Ich bin eine alte Frau, mir tut das Kreuz weh, ich habe eine Erkältung, ach, das bringt alles nichts. Und dann startet sie und läuft frei weg von der Leber ein so fantastisches Rennen. Da kommt Erfahrung dazu, da kommt Unbeschwertheit dazu, die ihrem Naturell auch entgegenkommt. Die ist unbeschwert, sie geht einfach an all diese Dinge ran und macht im Sommer 1000 Termine, wo die anderen eventuell trainieren. Und da denkt man sich, na, die trainiert ja nie, die wird ja nie mehr, das wird nie klappen. Und plötzlich gewinnt sie. Also ich glaube, sie selber fühlt sich auch so wie ein kleines Wunder momentan.
Ja, mich hat das total,
es ist schön.
Ja, mich hat das total gefreut, weil normalerweise die Doro ja übers Schießen kommt, dort schnell schießt, aber jetzt war sie läuferisch. Und ich meine natürlich, es waren, glaube ich, waren es 3/10, die sie dann vorne war. Das war natürlich auch dann
Herzschlag. 3/10, ja. Wobei die Liza mal gestürzt ist, das hat man mit der Kamera nicht aufgefangen, ja. Das hat man nicht gesehen, sonst wäre es nicht so ausgegangen. Ist aber egal. Die Doro hat es auch trotz allem wieder übers Schießen gemacht. Hätte sie nicht so schnell geschossen, hätte sie nicht gewonnen. So ist das immer. Es gehört immer zusammen. Biathlon ist nach meinem Dafürhalten, nicht weil ich jetzt diese Sportart kommentiere, aber es ist einer der schwierigsten Sportarten, die es überhaupt gibt. Ausdauer und Präzision vertragen sich eigentlich nicht. Und die müssen sich vertragen in dieser Sportart. Das ist unfassbar. Also ich bin immer wieder baff erstaunt, wie das funktioniert. Man muss ja bloß mal selber zwei Treppen hochsteigen und anschließend eine volle Tasse in die Hand nehmen. Man wird garantiert was verschütten. Das ist so. Also es ist toll.
Woran, ich meine, Biathlon jetzt ist in einer Art und Weise etabliert. Man kann sich nicht mehr wegdenken. Also aus dem Fernsehen sowieso nicht.
Das ist so.
Ja. Olympischen Spielen nicht. Aber das war ja nicht immer so, Sieg. Also ich bin ein alter Mann schon und 1976 Biathlon, Olympische Spiele ist so nebenbei mitgelaufen. Gibt es irgendwie so ein Ereignis, wo man sagt, oh, okay, ab da geht dieser unfassbare Aufstieg los, wo Biathlon begonnen hat?
Also schlau gemacht haben das gleich zu Beginn eigentlich die deutschen Damen. Mhm. Dort hat man erkannt, da ist das Leistungsgefälle sehr groß. Es gibt noch nicht viele, die das machen. Und da strengen wir uns an. Da hauen wir rein. Da machen wir mit. Und da gab es dann eben Uschi Diesel und all die anderen. Und die haben von Anfang an eigentlich einen richtigen Zug drin gehabt. Und da begann eigentlich der Biathlonsport in Deutschland zu wachsen. Das muss man auch sagen. Und in Norwegen war das auch relativ schnell sehr bekannt. Und dann kamen eben auch diese Ausnahmeathleten wie Magdalena Forsberg oder Ole Einar Bjørndalen. Und mit diesen Stars ist der Sport auch mehr und stärker in den Fokus gerückt. Ohne solche Stars kommst du mit der Sportart nicht weiter. Du brauchst Aushängeschilder. Und das hat im Biathlon zufällig oder auch nicht zufällig, aber das hat funktioniert. Auch in Deutschland vor allem natürlich, ja. Mit Rico Groß, mit Frank Kluck, mit Sven Fischer, mit Michael Rösch, der jetzt bei uns bei Eurosport als Co-Kommentator arbeitet. Also da war dann immer Leben in der Bude. Und eben der Zweikampf, die starken Deutschen gegen die Norweger, das hat was.
Das ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, natürlich diese großen Namen, Foucault hast du schon genannt, ja. Bjørndalen, dann die Bös. Ist Franziska Preuß, ist sie eine, die, ja, ist ja eine strahlende Figur. Ich habe manchmal so den Eindruck, die ist eigentlich happy damit, wenn sie alle in Ruhe lassen.
Das ist wahrscheinlich eher tatsächlich richtig, so was du sagst. Die Franz ist ein stiller Star. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Es können nicht alle glänzen, aber das ist auch ein bisschen typisch insgesamt gesehen für diese Sportart, die ja so viel intensives Training verlangt. Die wenigsten sind extrovertiert, wenn man sich auch alle anderen Nationen anschaut. All diese großen Stars sind eher zurückhaltend. Wenn man jetzt, weil du gerade Franziska Preuß nennst, auch Laura Dahlmeier war in ihrer Art zurückhaltend, auch Magdalena Neuner war das. Auch Uschi Diesel war vielleicht ein bisschen, die hat ein bisschen mehr Gas gegeben, aber grundsätzlich sind all diese Wintersportler und vor allem auch diese nordischen Wintersportler eher auf der ruhigeren Seite des Lebens angesiedelt. Und das ist auch gut so. Das ist ein schöner Kontrapunkt zu diesem hektischen Leben im Fußball oder in anderen Sportarten. Ich finde das sehr angenehm, muss ich sagen.
Ja. Dann habe ich zum aktuellen Biathlon noch eine Frage, Sigi, und das betrifft die französischen Frauen, wo es drunter und drüber geht. Ja. Wo es drunter und drüber geht, diese Boulevard-Themen.
Ja. Das drunter und drüber wird jetzt natürlich, das siehst du natürlich auch, weil du die Zeitungen dir anschaust, diese Geschichten sind zum Teil uralt. Jetzt werden sie natürlich, wie das im Journalismus so üblich ist, ausgepackt. Jetzt ist ja die Zeit, in der man über Biathlon lesen will. Und dann kommen diese Geschichten aus der Schublade raus. Die liegen da schon lange drin und jetzt kommen sie raus, weil jetzt ist Biathlon-Zeit. Und wird vielleicht vieles aufgebaut, manches mag richtig sein, aber die französische Mannschaft hat diesen Stress gehabt mit Julia Simon, die Kreditkarten von Justine Brésas-Bichet genommen hat und von einer Physiotherapeutin auch noch und die da eingekauft hat und hat das lange Zeit nicht zugegeben. Wie auch immer, die Geschichte ist jetzt vorbei. Simon ist bestraft worden. Und jetzt gibt die andere Geschichte mit Jean Richard und Ossian Michelin. Angeblich wurde das Gewehr manipuliert. Das sind Geschichten aus dem Sommer, die jetzt natürlich ausgebreitet werden. Die Franzosen machen das nicht schlecht. Sie versuchen das unter dem Deckel zu halten. Es gelingt natürlich nicht, das ist klar. Es gelingt nicht. Und trotzdem ist die Startaufstellung, denk dran, die Startaufstellung in der Staffel. Jean Richard, erste, Ossian Michelin, zweite Läuferin. Also als wenn sie absichtlich einen Kontrapunkt setzen würden wollen zu genau den Geschichten, die es gibt.
Ja, auch schlau. Wenn sie das so hinbekommen, auch schlau.
Ja. Ja, ist so. Also von daher gesehen, das ist es, was Kolleginnen und Kollegen natürlich auch ein bisschen suchen irgendwo. Klar, gibt es immer Reibereien. In dieser Intensität hat das vielleicht noch nicht gegeben, ist schon klar. Aber ein bisschen Reiberei muss immer sein. Also, es wäre alles unnormal. Es war auch zur Zeit von Björndalen so oder von anderen. Ist normal. Also das, was mit Frankreich passiert, ist nicht normal. Aber
Das, was passiert, irgendwas ist immer. So, und jetzt ist
apropos... Irgendwas ist immer. Solche Teamsportarten, da gibt es einfach Reibereien. Der eine wird benachteiligt, der andere wird in den EU-Cup zurückgeschickt. Und ist klar, alle zufriedenstellen kann man nicht. Das ist auch klar.
Wir haben den Sigi Heinrich jetzt, oder ich habe ihn erwischt, kurz bevor er zu seiner zweiten großen Winterleidenschaft, darf man das sagen?
Darf man wirklich sagen, ja.
Es geht nämlich zum Eiskunstlauf und ich, Sigi, stelle mir das schwierig vor für euch Kommentatoren, weil meiner Wahrnehmung nach gibt es im Eiskunstlauf ja eine Fluktuation an den Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen, die schwierig ist, oder? Es sind da nicht jedes Jahr 2, 3, 4 neue Namen, an die man sich gewöhnen muss, oder täusche ich mich da nur, weil ich
wenn es nur 3, 4 wären, wäre es ja gut. dann käme man schon zurecht. Nein, man kommt gut zurecht. Man muss sich rechtzeitig informieren. Und außerdem ist es eine wunderschöne Sportart. Es ist einfach das Gegenteil von dem, was im Biathlon passiert. Im Eiskunstlaufen muss ich vieles über die Athleten wissen, über die Musik vor allem. Und die paar Sprünge, die kann man lernen. Und ansonsten muss man versuchen, mit viel Gefühl zu arbeiten und weniger zu reden. Viel weniger. Die Aktion selber auf dem Eis, die muss man ruhig genießen können. Dann kann man in der Zeitlupe ein paar Anmerkungen machen oder vorher oder nachher. Aber grundsätzlich ist das eine ganz andere Art des Kommentierens für mich. Und das macht's absolut reizvoll und es ist auch wunderschön. Also ich gehe gerne in die Oper, ich gehe gerne ins Kino. Musik ist echt toll und das Ganze verbunden mit Hochleistungssport, das ist fantastisch. Also das ist so ein Gegenpol zum Biathlon. Oder Curling, ich mache gerne Curling. Ja. Habe ich jetzt erst die Europameisterschaften kommentiert mit meinem Kollegen Christopher Bartsch. Das ist auch eine wahnsinnig interessante Sportart.
Ja, ich glaube, also, die wird unterschätzt, oder? Wird die nicht unterschätzt von den Fähigkeiten?
Ja, total. Her? Ja. Nee, total. Ja. Total. Auch athletisch wird das unterschätzt, diese Sportart. Ja. Aber ich mache ja jede Sportart gern. So ist es ja nicht.
Naja gut, ich meine, es ist einfach eine Freude, das darf ich schon mal sagen, dir auch im Sommer bei der Leichtathletik zuzuhören, weil man halt, ja, weil man halt auch merkt, okay, das ist auch deins, da bist du dabei und das, ja, das macht dir richtig Spaß. Ja, das ist halt was anderes. So.
Ja, das ist der Spaßfaktor, das ist das Entscheidende. Der Tag, an dem ich sage, jetzt habe ich die Schnauze voll, der bedingt meinen Rücktritt.
Okay, gut. Hoffen wir mal, dass
aber es... Aber das dauert noch eine Zeit lang. Okay. Nur, dass ich möchte nur alle warnen. Ich mache jetzt meine 16. Olympischen Spiele dann.
Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Aber ich freue mich sehr, dass wir zusammengefunden haben.
Ja, danke, gern.
Sigi. Kurze Pause in der Big Show 738.